hören das Westendradio. Die Radiosendung aus der Kulturwerkstatt Westend. Sendeverantwortung, Konzeption und Moderation Windy Jakob.
Somit erstmal einen schönen guten Abend. Ich begrüße Sie zu einer weiteren Ausgabe der Sendung Westendradio. Die Ausgabe hier am 22. Oktober aus dem Bremer Westen, hier aus dem Radiostudio der Kulturwerkstatt Westend. Ja, genau vor 3 Wochen traten hier die beiden Marie Sepharion und Henning Schmid, das Duo Nu, auf, und zwar in unserer Konzertreihe New and Used. Das war das erste Konzert in dieser hauseigenen Reihe. Ja, nach diesen Lockerungen, es können wieder Veranstaltungen hier stattfinden. Das hat uns sehr gefreut. Und ich habe die beiden dann einen Tag später nochmal hier begrüßen können im Radiostudio zu einem Gespräch, um mit ihnen über sich selber, über ihre Musik und die Arbeit an dieser CD Je Suis zu sprechen, die sie hier am 1. Oktober vorgestellt haben. Das Gespräch hören Sie jetzt in der kommenden Stunde bis kurz vor 21 Uhr. Wir tauchen jetzt ein in den Freitag, in den 2. Oktober und hören das Ganze jetzt. Sendeverantwortlich begrüßt Sie hier am Mikrofon Windy Jakob. Ja, dann freue ich mich jetzt ganz besonders, Marie Sepharion vorzustellen und den Henning Schmid. Erstmal schönen guten Tag.
Hallo.
Hallo Windy.
Marie, ist das richtig ausgesprochen, der Nachname?
Leider nicht.
Wie würdest du es aussprechen?
Sepharion. Oh,
das ist Französisch, ne?
Ja, das ist eigentlich ein ursprünglich armenischer Name und über Armenien dann nach Libanon in den Frankreich gekommen. Mhm. Und ja, in Frankreich spricht man es halt Sepharion aus.
Mhm. Also ihr habt gestern hier gespielt, am 1. Oktober, das erste Konzert in der Reihe New and Used. Die Öffnung ist hier passiert, was uns alle gefreut hat. Über das Konzert sprechen wir auch. Ich habe mal ein bisschen Wikipedia aufgeschlagen. Du bist in Münster geboren.
Ja.
Eine deutsche Jazzsängerin, aber hast armenische, französische und deutsche Wurzeln.
Genau.
Mehr geht ja schon gar nicht mehr.
Ja, genau. Mein Vater ist Libanese und ist nach Frankreich gegangen dann während des Bürgerkriegs. Und meine Mutter ist Münsteranerin.
Ah ja, stecken ja viele Dinge in dir. Und du lebst jetzt noch in Münster?
Nee, ich bin zum Studieren nach Berlin gegangen und bin da geblieben. Für mich ist Berlin, ja, auf jeden Fall eine große Inspiration immer gewesen und ich habe ja auch dank Berlin Henning kennengelernt.
Dazu kommen wir auch noch. Und Henning Schmid, ja, Komponist, Arrangeur, hat unzählige CDs eingespielt und du bist dem Haus auch schon sehr lange bekannt hier im Westend.
Ja, also das war für mich, habe das gestern auch beim Konzert gesagt, das ist eine ganz große Freude, auch diese Corona-Fastenzeit, würde ich es jetzt mal nennen, die ja einerseits sehr schwer und andererseits aber auch irgendwie auch so eine heilsame Zeit war, hier im Westen zu beenden. Weil mit dem Westen verbindet mich eben viele, viele Jahre und vor allen Dingen die Menschen, die hier arbeiten und leben. Und das ist eine große Freude für mich gewesen, diese Zeit, die wirklich schwer war für alle, hier in gewisser Weise ja so ein Fastenbrechen, musikalisches Fastenbrechen zu machen.
Mhm. Du lebst jetzt im ehemaligen Ostberlin und bist aber im Osten, in Anführungsstrichen, geboren.
Ja, also ich bin vielleicht unähnlich, aber dann vielleicht doch auch wieder ähnlich wie Marie, so ein deutscher Kosmopolit, würde ich sagen. Meine Mutter stammt aus Schwaben, mein Vater stammt aus dem Vogtland ursprünglich, ist dann aber nach dem Krieg in die Schweiz gegangen und dann sind die beiden in den 50er Jahren aus Westdeutschland zurück in die DDR gegangen. Und das heißt, als die beiden in den 50er Jahren zurückgekommen sind ins Erzgebirge seinerzeit gezogen sind, waren das was ganz Außerordentliches. Also die Menschen sind damals nicht aus Westdeutschland nach Ostdeutschland gezogen. Mein Vater war halt Pfarrer und er hat das als eine Mission gesehen, er hat eine Pfarrstelle dort angetreten. Und all die Jahre bin ich davon geprägt worden, dass meine Eltern eigentlich aus dem Westen kommen und ich dort im Osten eigentlich ein Alien war. Ja. Mhm. Und das, ich sag mal, ich habe eine Menge Bestandteil von vielen Teilen von Ost und West in mir, ist vielleicht jetzt auch gerade spannend, zur 30 Jahre deutschen Einheit. Und das habe ich immer als eine große Bereicherung empfunden, weil ich beide Seiten so ein bisschen verstanden habe dadurch.
Aber gut, dass die Geschichte so gekommen ist, wie sie gekommen ist, sonst wärst du wahrscheinlich gar nicht hier oder gestern hier aufgetreten als Musiker.
Ja, das hat wahrscheinlich was damit, es hat vielleicht auch was damit zu tun, dass Bremen auch so einen kosmopolitischen Ansatz hat, ja, weil Bremen als alte Hansestadt hat immer so die Fühler ausgestreckt in die ganze Welt und hat auch immer die Türen ganz weit aufgemacht für alle Leute, die Interesse daran hatten. Und deswegen, ja, ich fühle mich hier ganz doll zu Hause aus. Wie immer so ein Homecoming, wenn ich ins Festland komme.
Ja, ich kann sagen, ich war ja gestern auch dabei, ich war sehr angetan von diesem Konzert, auch von den Ansagen, auch von euch beiden. Und ihr habt, wie gesagt, gestern hier am 1. Oktober gespielt. Wir haben heute den 2. und sitzen hier im Radiostudio. Und ihr spielt heute nochmal in Münster. Das ist für dich ein Heimspiel, ja?
Ja, genau. Also sozusagen war für Henning so ein bisschen ein Heimspiel gestern hier und für mich heute in Münster.
Wunderbar. Ja, jetzt sollen mal die Menschen draußen an den Radiogeräten, die es auch noch gibt, oder an den Endgeräten der digitalen Technik mal hören, worüber wir dann sprechen aus eurer aktuellen CD. Welchen Titel habt ihr jetzt ausgesucht?
Jetzt als erstes kommt Oh Hey Ja. Das ist eins meiner Lieblingsstücke, weil Henning das im Nachhinein ja technisch so ein bisschen verwandelt hat. Mhm. Und das war für mich eine der größten Herausforderungen, das live umzusetzen.
Solche schöne Klänge wurden hier gestern gespielt in der Kulturwerkstatt Western am 1. Oktober. Und hier zu Gast Marie Seferian und Henning Schmid. Ja, das ist die Frage, die immer gestellt werden muss. Wie habt ihr euch kennengelernt? Oder wodurch?
Wir sind tatsächlich, Marie und ich sind Kollegen. Wir unterrichten beide an einer Musikschule in Berlin und sind gelegentlich ja, bei Auditions, bei Prüfungen, haben wir nebeneinander gesessen und haben uns unsere Schüler angeschaut und haben uns ausgetauscht und haben gemerkt, dass wir ähnliche Interessen haben musikalisch. Und ja, allerdings genau, hat es eine Zeit gedauert, aber irgendwann hat Marie die Initiative genommen. Die ist wirklich sehr, die hat immer viele Ideen, ist wahnsinnig kreativ und hatte die Idee, komm, lass uns da einfach mal treffen und mal schauen, was passiert. Und ich hatte tatsächlich keine echte Idee im Ernst, was wir da machen könnten. Marie hat gesagt, ach, das macht nichts, komm, lass uns einfach treffen. Und genauso war es dann auch. Wir haben uns dann einfach in einem Studio getroffen, im Klavierraum und haben eigentlich nur mit der Maßgabe, ich bin, haben wir zusammen ein musikalisches Gespräch geführt. Und letztlich ist das, was wir jetzt gerade hören, ein musikalisches Gespräch. Musik ist ja Sprache, halt eine nonverbale Sprache. Und wenn man miteinander sich unterhalten kann, so wie wir das jetzt gerade tun, dann kann man das auch musikalisch tun. Und letztlich haben wir das mehrfach gemacht, über die Jahre auch. Und dann muss man im Nachgang natürlich noch mal ein bisschen sortieren und schauen. Es gab interessantere Gespräche und ein paar, die vielleicht eine Zeit lang gebraucht haben, bis sie auf den Punkt gekommen sind und so. Da habe ich noch ein kleines bisschen nachgeschnitten. Aber im Grunde genommen ist das, was wir hören, ist ein Gespräch. Ja.
Und wie war das für dich so?
Also das allererste Mal, als Henning und ich uns getroffen haben, haben wir beide auch eigene Stücke mitgebracht und haben einfach mal geguckt, wie wir zusammen klingen und ob wir das gleiche Time-Gefühl haben. Und dann haben wir aber ziemlich schnell bei dem ersten Jam sozusagen angefangen, frei zu improvisieren. Und ich habe dann einfach irgendwelche deutschen Gedichte noch da rein gebastelt, die mir gerade so einfielen. Und ich habe gemerkt, also das war, als wir ins Studio gegangen sind und gesagt haben, wir machen wirklich eine komplett freie Session, habe ich für mich gemerkt, dass ich auf eine Art viel entspannter war, als wenn ich jetzt weiß, okay, das und das und das Programm singe ich jetzt ein, weil es war einfach klar, okay, es gibt eigentlich kein richtig und kein falsch. Und wenn es einen falsch gibt, dann würde Miles Davis sagen, dann müsst ihr das halt einfach richtig auflösen und dann ist es auch wieder richtig. Und das hat mir auf jeden Fall eine große, große Zuversicht und eine große Freiheit einfach gegeben, zu sagen, okay, wir sind jetzt hier einfach 5 Stunden im Studio und mal gucken, was dabei rauskommt.
Mhm. Ja. Das ist vielleicht ganz interessant, also Improvisation, was Marie gerade sagte, ist so ein bisschen, ich sag mal, unter Musikern auch so ein bisschen belegt, vor allen Dingen von Jazzmusikern natürlich, auf eine bestimmte Art und Weise. Und für Leute, die vielleicht nicht so in der Materie drinstecken, die denken, naja, wenn jemand improvisiert, dann macht er einfach ganz wild irgendwelche Sachen, die überhaupt keinen Regeln folgen und völlig aus der Luft gegriffen sind. Aber tatsächlich folgt Improvisation in alle Regeln. Ja, fast immer bezieht man sich auf etwas oder hat einen Plan. Also ich bevorzuge für das, was wir da machen, auch eher so einen Begriff wie Instant Composing, weil ich tatsächlich vorhatte, auch Stücke zu improvisieren. Ja, es war jetzt etwa nicht so, dass ich jetzt einfach nur völlig in die Luft hineingespielt habe, sondern es gibt bestimmte Techniken beispielsweise, indem man etwas sagt und es dann nochmal sagt. Ja, weil es einem wichtig ist. Und dadurch bekommt das dann eine gewisse Gewichtigkeit oder eine Form. Auch ja. Das, was Marie sagt, wenn man einen Fehler spielt. Fehler sind ja viel wichtiger, als die meisten Leute denken. Also wir wissen ja alle, wir leben in einer Zeit, die auf Perfektionismus getrimmt wird. Und Fehler hört man in aller Regel nicht im Radio. Also musikalisch schon mal gleich gar nicht, weil das ja alles in der Regel glatt gebügelt wird. Jeder Mensch macht zwar Fehler, Maschinen weniger, aber Menschen machen auf jeden Fall Fehler. Und trotzdem werden sich die meisten Menschen bemühen, die auszubügeln. In unserem Konzept sind Fehler aber wahrscheinlich das Wichtigste, was überhaupt passieren kann, weil die Fehler sind sozusagen Türen, durch die wir gehen können und dort neue musikalische Räume entdecken. Mhm. Und am Jazz gibt es dann häufig die Regel, dass man sagt, okay, wenn du einen Ton spielst, der dir irgendwie unpassend erscheint, spiel am besten gleich nochmal. dann kriegt er eine Wichtigkeit und er sagt dir dann auch etwas, wohin du gehen sollst, wohin du gucken sollst. Übrigens ist das eine Sache, die meines Erachtens nicht nur in der Musik so ist, sondern eigentlich auch im täglichen Leben. Ja, wenn einem da so Fehler unterlaufen, dann ist das eigentlich ein Hinweis, schau mal dahin. Das ist wahrscheinlich eine Sache, die gerade wichtig für dich wird.
Das war ja dein eigenes Studio, ne?
Damals hatte ich ein Studio, genau, im Funkhaus in der Naliperstraße. Und ja, das ist eigentlich nur ein Raum, wo ein Flügel drin steht und zwei Boxen und ja, sehr viel mehr war es eigentlich nicht.
Stichwort Flügel, du bist ja nun Pianist. Ich habe nur einige Solo-Werke auch von dir schon gehört. Jetzt hast du zum ersten Mal ein Harmonium benutzt, ne? Oder ist das noch nicht, ist das gar nicht so neu?
Also ich habe tatsächlich, ich hatte immer ein Harmonium stehen in meinem Studio. Das hat mich immer so angelacht, weil, also ich komme ja aus einem Pastorenhaushalt und Harmonien sind ja benutzt worden als Orgelersätze. Ja, also wenn man eine kleine Kirche hatte.
Das Orgel-Keyboard.
Ja, ganz genau. Und mich hat immer fasziniert, dass die dir an diesen Blasebälgen arbeiten. Das heißt, man bekommt diese eigenartigen Windgeräusche und man muss mit dem ganzen Körper auch total arbeiten. Also mit den Füßen tritt man die ganze Zeit, damit die Töne überhaupt entstehen. Und mich hat vor allen Dingen interessiert, einerseits diese Nebengeräusche dieses Blasebalgs. Und dann gibt es so einen Grenzbereich, wo der Ton gerade beginnt zu entstehen, also wo man gerade genug Luft durch den Blasebalg erzeugt, dass der Ton so ganz sachte kommt, beziehungsweise wenn er dann verklingt. Und den mochte ich ganz besonders. Ja. Also ich mochte nicht so sehr, wenn das so vollchörig klingt, so Orgelersatz, da denke ich immer, das ist für mich nicht so spannend, das ist eine Orgel, wie ich finde, viel überzeugender. Aber ein Harmonium wird dann spannend, wenn es so fast verröchelt und in solchen Grenzbereichen. Und das habe ich versucht, so ein bisschen mit Marie auch zu thematisieren.
Aber du hattest auch ein technisches Instrument dabei, ne?
Ja, gestern hatte ich meine Loopstation dabei, einfach aus dem Grund, weil, wie ich ja vorhin schon gesagt habe, Henning bei einigen Stücken auf der CD Effekte mit eingebaut hat. Und ja, als es dann darum ging, dieses Programm live auf die Bühne zu bekommen, ja, war es erstmal überhaupt gar nicht leicht für mich, diese improvisierten Sachen dann auswendig zu lernen, also im Nachhinein. Und aber auch sich zu überlegen, okay, wie kriegen wir das live hin? Wie behält das Stück seinen Charakter in einer Live-Situation? Mhm. Genau, und ich finde, wir haben das eigentlich ziemlich gut geregelt. Mit der Loopstation kann ich einfach immer kurz Delays oder kleine Loops, kleine Drones einsingen. Und das hilft dann total. In dem Setting.
Ich liebe sehr in der Musik, die Perspektiven zu wechseln, weil man dann so scheinbar bekannte Sachen auf eine ganz neue Art und Weise sehen kann. Vielleicht Dinge entdeckt, die man vorher noch gar nicht gesehen hat. Im Falle von Marie habe ich das sehr geliebt, wie sie gesungen hat. Und trotzdem habe ich gedacht, wer weiß, vielleicht gibt es da so eine Facette, die man noch nicht kennt. Und das, was für Marie eine Zumutung wahrscheinlich auch war, ein bisschen, ich habe Teile von ihrem Gesang gesampelt und umgedreht, also Reverse Samples gemacht. Und ich fand, dass ihre Stimme wahnsinnig interessant klang auf einmal. Also im Prinzip quasi, als wenn man sich umdreht. Ja? Also man bekommt eine völlig andere Perspektive auf den Klang. Und ich fand diesen Schluss, was Maria dann auch angenommen hat als Herausforderung, das dann letztlich live zu singen, also dass ihren Reverse Sample, ihren umgedrehten Gesang, singt sie jetzt quasi richtig. Ja, das ist für mich ein faszinierender Prozess, dass es funktioniert. Danke, Marie, dafür. Hast du toll gemacht.
Und das hat funktioniert. Ja, ich hätte sonst noch eine Frage. Eingespielt ist das Jahr 2015, 16, im Jahresübergang von Oktober und dann Januar und abgemischt 2017 und erschien aber erst Ende 2019.
Ja.
Da liegt ein langer Zeitraum dazwischen. Und es ist erschienen einem japanischen Label.
Ja.
Ja, uff, da ist ganz viel, also da war tatsächlich ganz viel in der Zwischenzeit. Also es gab auch ein persönliches Missverständnis mit einem Freund eigentlich von uns, der damals den Sound aufgenommen hat. Der wollte das eigentlich selbst mischen und kam nicht so richtig aus dem Quark. Und hatte dann aber Probleme, uns die Rough Mixes zu geben. Und das hat ein bisschen Schirmscham und Melone gebraucht, bis die dann rübergewachsen sind. Ja, und gleichzeitig gab es auch viele persönliche Sachen. Also ich war ein halbes Jahr in Paris, ich habe ein Kind bekommen. Also da waren viele Sachen dazwischen auch, die auch Teil davon waren, dass wir gesagt haben, das macht jetzt gerade keinen Sinn, das jetzt rauszuhauen.
Ja, und ich glaube, es gibt auch so ein populäres Missverständnis darüber, wie aktuell Produktionen generell sind, die so veröffentlicht worden sind. Ich persönlich bin ja der Ansicht, dass so eine Musik, also aus welchen Gründen auch immer, manchmal reift, wie so ein guter Wein. Ja, man muss die liegen lassen und dann hört man nach einem halben Jahr nochmal drüber und merkt man, oh, das, was man damals so toll fand, na, es war zwar ein toller Effekt, aber fühlt sich ein bisschen schal an, so im Abstand. Und ich bin mir sicher, wenn wir die Musik 2016 veröffentlicht hätten, würde diese Platte nicht so klingen, wie sie jetzt klingt. Weil wir haben wirklich nochmal ganz oft drüber gehört und überlegt, okay, also es gibt zum Beispiel auch eine Menge Sachen, die halt nicht den Weg auf die Platte geschafft haben, die eigentlich musikalisch toll sind. Ganz fantastisch. Aber die Grundidee des Albums hat sich erst mit den Jahren sozusagen rausgestellt für mich, was es sein soll. Und also ich bin sehr dankbar, dass es so viel Zeit hatte, so zu reifen, denn wir leben in einer schnelllebigen Zeit und normalerweise, wenn man so in so ein Studio investiert und Zeit investiert, dann muss ich das ja auch rentieren, möglichst schnell dann auch. Also wer hat schon die Zeit, sich sowas dann eben auf die hohe Kante zu legen und nach 5 Jahren immer noch dran zu denken, auch noch drin zu sein, in dem Spirit vielleicht und das dann zu veröffentlichen. Also dafür bin ich sehr dankbar. Ja, das hat der Musik auf jeden Fall gut getan.
Ja, und wir sind auf jeden Fall beide auch sehr detailverliebt. Und das Label, was Henning ja schon seit Jahren begleitet, Flower Records, die sind auf jeden Fall auch sehr detailverliebt. Also was das Cover betrifft, was die Titel betrifft, was die Schriftzüge betrifft. Also da kam auf jeden Fall sehr viel Perfektionismus und Liebe zum Detail zusammen.
Ja, das
von 3 Menschen.
Das Cover, ja, okay, also das Label Flow, das ist ja von Yasuhiko Fukusono, das ist ein ganz einflussreicher Macher, Musikmacher in Tokio. Das gibt es seit ungefähr 10 Jahren. Das gehört also zu den wichtigsten Independent Labels in Japan, also auch in Asien, wahnsinnig einflussreich. Und der arbeitet halt sehr viel mit einem tollen Designer zusammen, Ryoto Miyake, einer der, wie ich finde, spannendsten Designer, die Japan zu bieten hat im Moment. So ein Rising Superstar, der also auch für viele große europäische Marken designt, für Gucci und für weiß der Himmel was der alles gerade macht. Und der hat uns einen Cover-Vorschlag gemacht, der mich am Anfang ein bisschen irritiert hat. Da dachte ich, was ist das denn? Das ist so ein Cover, wo gar nichts draufsteht. Also nicht unser Name und auch nicht der Name von für mich wirkt es ein bisschen, als wäre es ein Schnitt durch einen Stein oder so etwas, durch einen farbigen Stein, so einen Halbedelstein.
Und ich habe gesagt, für mich sieht es aus wie Seidenmalerei.
Ja.
Waldorf.
Und ich habe es tatsächlich erst und irgendwann habe ich gemerkt, der hat sich natürlich sehr mit unserer Musik beschäftigt und hat genau auch deinen Eindruck bestätigt, das ist so minimalistisch zurückgenommen, auch super japanisch auch gedacht. Ich habe das tatsächlich auch ein bisschen aus Japan gelernt, dass der Zwischenraum wichtiger ist als das, was man ansonsten sagt. Also die Pause ist eigentlich die Botschaft.
Mhm.
Indem man die Pause freilässt, gibt man dem Hörer die Chance zu hören, was gemeint war oder sich überhaupt selber eine Vision davon zu bauen, was gemeint ist, weil Hören ist ja eine aktive Tätigkeit, sollte es zumindest in unserer Musik sein, wie ich finde.
Mhm.
Ja, und deswegen bin ich für das Cover auch super dankbar, weil das tatsächlich unsere Musik gut abbildet.
Je suis calme.
Sie hören nach wie vor das Westernradio und wir sprechen gleich weiter hier im Programm. Genau, jetzt habt ihr euch getroffen, dann war die Idee, dann wurde alles eingespielt. Vielleicht nochmal eine Frage, wie habt ihr denn ein Konzertprogramm daraus richtig gebastelt, dass ihr das auch alles wieder wiederholen konntet? Können wir das nochmal vielleicht ein bisschen vertiefen?
Also das, unser Leitfaden im Studio selbst, obwohl das ja alles improvisiert ist, war, dass ich Henning vorgeschlagen habe, dass wir als Thema Je suis, ich bin, haben und vor jeder Improvisation ein Wort dazu nehmen. Und das hat ganz oft grammatikalisch überhaupt gar keinen Sinn, aber das waren Wörter, die ich mir am Abend vorher aufgeschrieben habe, die mich ausmachen oder die den Menschen ausmachen. Und also da kommt Ich bin Nebel oder Ich bin Haus, kommt vor. Aber wie auch, ja, wie wir ja gerade gehört haben, auch Ich bin ruhig oder Ich bin Haut gibt es auch. Ja, und als Henning dann die Stücke sozusagen geschnitten hat und ja, oder die Kernstücke rausgenommen hat von den Improvisationen und dann daraus eine Struktur gebastelt hat, sag ich jetzt mal so. Ja, dann war einfach klar, okay, das einfach mal üben. Also anders wäre es gar nicht gegangen. Also ich habe alles en Detail transkribiert, also rausgeschrieben. Und dann habe ich das auswendig gelernt. Es war tatsächlich nicht so leicht, weil es gibt ja in der musikalischen Sprache gibt es halt ja, es gibt halt einfach so viel, naja, wie halt einfach Grammatik, ne? Es ist einfach ganz oft Viertakt-, Achttakt-Phrasen. Das gibt es ganz oft bei diesen Stücken nicht. Dann sind da teilweise Siebentakt-Phrasen. Und da muss man dann einfach gucken, dass man entweder sagt, okay, die Stelle lassen wir offen und wir machen on cue da weiter. Oder man muss sich einfach daran gewöhnen, dass das eine ungerade Taktanzahl ist.
Ja. Mhm. Singst du auch in so einer Art Fantasiesprache? Oder ist das so ein Jazzgesang-Stil?
Ja, also ich improvisiere ja sowieso sehr viel als Sängerin. Oder ja, das ist meine große Leidenschaft zu improvisieren. Und ich habe sehr viel Chet Baker gehört. Und für mich waren diese Scat Syllables, die viele Jazzsängerinnen benutzen, fand ich einfach immer ein bisschen artifiziell. Und habe mich eher an diesem puristischen Sound von Chet Baker orientiert. Und ja, man kann jetzt sagen, das ist Fantasiesprache, aber das ist, sind für mich eher Vokale oder Sounds, die einen offenen Sound haben und nicht ein wildes Schubidu. Mhm. Ohne das Ja.
Ist eigentlich jedes Programm anders?
Also ich würde sagen, es hängt ein bisschen von der Occasion an, von dem Platz, aber tatsächlich improvisieren wir auch einiges. Ich habe den Eindruck, dass es ein Prozess auch ist. Also je sicherer wir mit der Form werden, das, was Marie gerade beschrieben hat, dass wir also zunächst mal frei aufgenommen haben, dann als zweiten Prozess also das fixiert haben, danach transkribiert, gelernt und dann das Gelernte muss ja auch wieder frei werden. Ja, das ist sozusagen, ich sag mal, so ein Läuterungsprozess, so was weiß ich, als wenn man ein Edelmetall versucht zu gewinnen, da gibt es auch verschiedene Prozesse, die man macht. Ja, also um zu diesem Ergebnis zu kommen, mussten wir also ganz viele Läuterungsprozesse machen und ich glaube, jetzt sind wir in dem Prozess, dass wir die Sachen live spielen und sozusagen eine Sicherheit über unsere Stücke erlangen und dann über die Sicherheit wieder in die Improvisation kommen. Weil mein Ideal ist tatsächlich, dass ich die Stücke nicht hundertprozentig genauso spiele, also kein Repertoire-Artist werde, selbst mit meinem eigenen Repertoire nicht, sondern ich möchte gern reagieren können auf die Menschen, die kommen. Ich möchte auf die Räume reagieren. Ich muss auf das Klavier reagieren, mit dem ich konfrontiert bin jedes Mal.
Genau, und da fällt mir ein, du hast auch erzählt, dass du bist ja oft hier und der Flügel steht schon seit Jahr und Tag hier und du sagst, jedes Instrument ist anders, du kannst dein Instrument ja nicht mitnehmen wie eine Blockflöte und so, dass du dich auch immer wieder ein bisschen darauf einstellen musst und auch, dass gewisse Dinge bei verschiedenen oder bei einigen Klavieren gar nicht gehen und du musst immer damit umgehen.
Absolut, ja, ja. Also es ist tatsächlich so, es gibt berühmte Pianisten, die mit ihren Flügeln reisen. Genau deswegen, weil die Sachen zu Hause ausprobieren, die eben nur auf diesen Instrumenten so funktionieren. Und die sind aufgeschmissen, wenn die halt von einem Instrument kommen, was vielleicht auch ganz gut ist, aber einfach anders so. Und deswegen, ich habe versucht, aus der Not eine Tugend zu machen, weil ich gemerkt habe, die Instrumente sind so verschieden, wie auch Menschen ja verschieden sind, dass man sich auf sie einlassen muss. Man muss sich regelrecht mit ihnen befreunden. Weil wenn man gegen die kämpft, dann kämpfen die zurück. Ja, es gibt also gutes Beispiel sind alte Instrumente. Wie mit älteren Menschen kann man die eben nicht scheuchen. Man kann mit einem 100-jährigen Mann einfach nicht schnell über die Straße gehen. Aber wenn man mit dem langsam geht, dann wird man von dem kluge und gute Sachen erfahren. So ähnlich ist es auch mit alten Klavieren. Wenn man die vorsichtig und langsam und leise spielt, werden die fantastisch klingen. Aber nicht, wenn man versucht, kräftig und intensiv. Da wird man scheitern. Und so ähnlich, wie gesagt, ich habe eine lange Freundschaft mit dem Westend-Flügel, mit dem verbindet mich viel. Das ist ein ganz spannendes Klavier, der lässt auch nicht alles zu, auch nicht an allen Tagen. Aber ich habe, wie gesagt, ich habe mich gefreut, habe das schon gestern auch erzählt, ich habe im Auto vor mich hingesummt, weil ich mir vorgestellt habe und habe schon mal Kontakt im Geiste aufgenommen mit dem Instrument. Ich sagte, ich komme jetzt, pass mal auf, stell dich schon mal auf mich wieder ein. Und ich habe mich einfach gefreut, ihn wiederzutreffen. Das ist einfach so eine große Wiedersehensfreude, wie mit einem alten Freund.
Mhm. Marie, bei dir ist es anders, du nimmst deine Stimme immer mit, ne? Die ist ja immer gleich.
Nein, die ist nicht immer gleich. Oh. Nein, sorry. Naja, also die Stimme ist ja so wie der Geist auch, jeden Tag etwas anders. Etwas anders gestimmt, sag ich jetzt mal so. Also man erlebt ja jeden Tag andere Dinge und ich finde, die machen sich auch in der Stimme bemerkbar. Also ich finde, Sänger haben das große Glück, aber auch das große Unglück, dass die Stimme im Körper wohnt. Also weil es eine sehr, 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 sehr große Herausforderung ist, in jeder Lebenslage sozusagen ein Konzert geben zu können.
Jetzt mal eine Frage, das passt auch ganz gut. Ihr hattet zum Schluss noch einen Gastmusiker und das war der Peter Dahm. Und ihr habt ihn eingeladen, ein Stück zusammengespielt. Das war jetzt nicht aus eurem Repertoire, das war eine Komposition von ihm. Zu der Anekdote kommen wir auch gleich noch. Da gibt es eine kleine Anekdote zu. Aber war das für dich eine Herausforderung? Weil ihr habt zum Schluss wirklich improvisiert. So, das war wie so ein, du hast gesungen oder so ein Sprechgesang und er hat dann, ich glaube, Sopransaxophon gespielt, ne?
Genau. Ja. Nee, also ich fand das total schön. Also ich meine, in dem Moment, wo man sich menschlich wohlfühlt, kann man sich, denke ich, auch kriegt man es auch irgendwie immerhin, sich musikalisch zu einigen. Und Henning hatte mir vorher das Stück schon geschickt, also die Aufnahme von dem Stück, und ich fand es sofort ein super schönes Stück. Und habe gedacht, da kann ich auf jeden Fall zu improvisieren.
Wäre das auch erweiterbar? Ihr seid ein Duo, ihr habt ein Konzept. Ginge das auch, wenn jetzt mal wegen zwei andere Musiker noch kommen und sagen, wir wollen mit einsteigen, würde das gehen? Kann man das erweitern?
Ja, ich denke, man kann, also man kann dieses, wie Henning das ja gestern auch auf der Bühne gesagt hat, dieses musikalische Gespräch, das kann man auf jeden Fall erweitern. Also ich denke, da ist es auf jeden Fall schon sinnvoll, dass wir beide uns sehr gut musikalisch kennen, sodass eine musikalische Basis da ist.
Ja, also zu Peter nochmal, wir sind ja wirklich viele Jahre inzwischen befreundet, und also persönlich als auch musikalisch sehr befreundet. Und ich habe immer sehr geliebt das Konzept. Ich habe ja gerade über den Flügel schon gesprochen, mit dem ich jetzt auch schon so eine lange Freundschaft verbindet. Und es ist ja so, dass jedes Mal, wenn man wiederkommt, dann kann man etwas addieren. Ja? Also man lernt etwas Neues und etwas wächst. Ja? Und ich glaube, das Konzept, was Peter mit dem Westin verfolgt, über viele Jahre jetzt auch schon, ne, ist ein sehr kluges. Er wächst langsam. Er addiert dazu. Und viele Menschen bleiben zu Recht deswegen auch dem Westin so treu bei den vielen Veranstaltungen, die ihr hier macht. Das ist ja nicht nur ein rein kulturelles High-End, was es ja absolut ist, aber es ist auch ein soziokultureller Treffpunkt, was ich finde unheimlich spannend ist. Denn Kultur ist ja viel mehr als nur in die Philharmonie gehen, sondern Kultur ist das, wie wir miteinander umgehen, wie wir kommunizieren, auf welchem Level. Und das ist eine Arbeit, die Stück für Stück über die Jahre wachsen kann. Wie ich finde, mustergültig im Westend vorgemacht. Hier haben so unglaublich schöne Sachen stattfinden können, weil jemand über die Jahre ein Konzept verfolgt hat, behutsam zu wachsen, achtsam, nachhaltig zu arbeiten. Das heißt, wer hier kommt, weiß, er wird gut behandelt, er wird fair behandelt. Und das ist eine Sache, die letztlich auch dem Westen zugutekommt. Mhm. Ja, also ich freue mich und bin zutiefst dankbar, dass es diese Art von Institutionen gibt. Ich kann nur hoffen, dass sich diese Dinge auch durch Corona erhalten. Wir wissen alle, wie schwer das ist. Also wir hatten ja eine ganz schwierige Askesezeit jetzt die letzten 6 Monate und ich bin glücklich, dass ich das hier beenden durfte.
Ja, ich war auch ganz beeindruckt. Du hast es auch auf den Punkt gebracht für dich. Du hast ja einige Ansagen gemacht und ja, dass du wirklich dich auch sehr freust zu spielen, weil das ist für Musiker eine Seelennahrung. Mhm. Ist ja nicht nur das Monetäre, sondern auch du stehst gerne auf der Bühne, hast auch Kontakt zum Publikum und das war über lange Zeit ja völlig abgeschnitten.
Richtig.
Ja. Und jetzt fängt es lange wieder an und es ist wie so ein Neubeginn gewissermaßen.
Ja.
Ja, also diese Inspiration, die man als Künstler so hat, ist ja, die muss man pflegen, ja, wie alles andere auch. Also man muss regelmäßig solche Sachen machen, sonst verdorrt das. Ja. Sonst gibt es einfach auf einmal bestimmte Art von Kreativität nicht mehr, bestimmte Art von Kommunikation und dann verschwindet das. Und man denkt dann immer erst, naja, was weg ist, wenn es jetzt nicht so, ich sage es mal, überlebensnotwendig im Alltag ist, wie beispielsweise Nahrung oder was zu trinken, dann denkt man, na gut, ist vielleicht nicht ganz so spannend. Aber ich glaube, gerade Corona bringt uns an den Punkt, was ist wesentlich. Und ich bin der festen Überzeugung, dass wir in die Barbarei verfallen, wenn wir eine Lebenskultur nicht aufrechterhalten. Dazu gehört nicht nur Konzerte machen, gar keine Frage. Aber in Konzerten wird das mustergültig dargestellt, was Kultur sein kann. Ja, wie Kommunikation ablaufen kann. Und ich glaube, wir erleben auch gerade gar nicht mal so wenig, wie Kommunikation auch sein kann, wenn man aus der Kultur rausfällt, in die Barbarei. Also da gibt es im Internet unendlich viele Beispiele, wie schlimm sowas werden kann. Und ich kann nur davon warnen, Kultur als eine Nebensache anzusehen, die man nach Belieben, weil es halt gerade mal genug Geld ist, so nice to have, sich leisten kann. Sondern Kultur ist absolut überlebensnotwendig für uns.
Das sieht Marie wahrscheinlich auch so, ne?
Ja, total. Total. Und ich sehe aber auch, dass es immer weniger wird.
Mm. Aber ihr macht trotzdem weiter, weil es ist eure Leidenschaft.
Auf jeden Fall.
Ja. Wollen wir die Anekdote noch aufklären?
Machst du das?
Also, ich war gestern total gerührt, als Peter dann als Gast auf die Bühne kam und gesagt hat, er war mit Henning vor 16 Jahren am 22. September zum Proben verabredet und kam dann zu Henning. Und bei Henning an der Tür war ein Zettel: Ich kann nicht, mein Sohn kommt auf die Welt. Und das hat mich so gerührt. Ich habe gedacht, ich gucke einen Nouvelle Vague-Film oder so. Also das war, ich habe wirklich die Szene vor meinem Auge gesehen, vor meinem inneren Auge. Und ja, der Peter, der hat sich dann in der Zeit, wo er eigentlich geprobt hätte, hingesetzt und für den Sohn von Henning, für Sota,
genau,
dieses Stück komponiert.
Genau, und das begleitet uns jetzt seit 16 Jahren. Und ja, ist einfach so ein Fanal oder ein Zeichen unserer Freundschaft. Also wir spielen jedes Mal, wenn wir zusammenkommen, spielen wir dieses Stück. Und Peter sagte mir gestern auch, es ist tatsächlich das Stück, was er am meisten spielt, selbst wenn ich gar nicht mit dabei bin. Das also bedeutet mir sehr viel.
Ja, das ist schön, das verbindet und das ist auch eine ganz tolle Sache. Und ja, wir müssen müssen zum Ende kommen.
Ja.
Erstmal ein ganz großes Dankeschön an euch. Naja, ihr habt heute auch ein bisschen Turbulenz erlebt im Hotel, ne? Aber es ging nochmal ganz gut aus, ne?
Manchmal gibt's. Wir wurden um 7 Uhr mit Feueralarm aus dem Hotel geschmissen.
Zum Glück ein Fehlalarm, ne?
Ja, ein Gast hat zu heiß geduscht. Auch genau. So etwas gibt es.
Ja, da kann man viel erleben. Also einen ganz großen Dank an Marie und Henning. Ich hoffe, dass wir uns hier auch mal im Westend wieder begegnen werden.
Ja, das hoffen wir auch. Es war sehr schön hier.
Ja, danke Winnie für die Einladung. Ja. Wir kommen gerne wieder.
Das weiß ich zu schätzen, da freue ich mich auch schon drauf. Ich halte nochmal diese schöne CD ins Mikrofon. Was hören wir als letzten Titel nochmal? Ihr habt auch noch ein Stück ausgesucht.
Ja. Als letztes Stück hören wir Ich bin Haus, Je suis Maison. Und in diesem Sinne ist Henning ja ein bisschen in Bremen zu Hause und ich in Münster. Und das begleitet uns jetzt diese Tage.
Ein wunderbares Schlusswort. Vielen Dank erstmal. Je suis maison. Das war der Titel Je suis Maison aus der neuen CD von Nu. Das sind Marie Sifarion und Henning Schmid. Und an dieser Stelle nochmals vielen Dank an die beiden für das ausführliche Gespräch. Die Anekdote um den Titel Sota ist ja nun erzählt worden. Geschrieben hat das Stück Peter Dahm. Und wir hören nun Sota in einer Live-Aufnahme zu finden auf der CD PH von Peter Dahm am Saxophon, Henning Schmid am Klavier. Eingespielt wurde diese CD live am 4. Oktober 2007 in der Bremer Immanuelkapelle. Sota, eine Komposition von Peter Dahm. Er ist nicht nur Musiker, Komponist und Arrangeur, sondern auch der künstlerische Leiter der Kulturwerkstatt Westend. Und er hat die Westend-Konzertreihe New and Used vor gut 17 Jahren ins Leben gerufen. Unter dem Motto Open Sounds for Open Ears finden hier jeden ersten Donnerstag im Monat kleine Clubkonzerte statt. Der musikalische Schwerpunkt liegt dabei auf akustische Musik von Weltmusik bis Jazz. Das nächste Konzert findet in 14 Tagen am Donnerstag, den 5. November statt. Ab 20 Uhr spielen dann hier die Cusimanten, ein Trio um die Berliner Cellistin Susanne Paul. Wir werden dieses Konzert übrigens auch hier live im Radio übertragen, in der Zeit zwischen 20 und 21 Uhr. Bevor wir jetzt noch einen Musiktitel hören, von Susanne Paul mit ihrem Move String Quartett. Susanne Paul hat hier das öfteren schon mal gespielt in der Reihe New News. Bevor wir jetzt noch einen Musiktitel hören, nämlich von Susanne Paul mit ihrem Move String Quartett, die haben hier im Oktober 2017 schon mal gespielt, hören Sie jetzt noch ein paar Veranstaltungshinweise. Fangen wir doch mal an. am Donnerstag, den 29. ab 20 Uhr Gedichte, Prosa und Musik von Werner Franke in der Reihe Capriccioso Spezial. Werner Franke liest aus seinem Gedicht- und Prosaband Ich bin das Meer. Ergänzt wird das Programm durch Eigenkompositionen von ihm, zu denen Peter Dahm die Arrangements geschrieben hat. Das Ganze wird begleitet musikalisch von der West End Projekt Band unter der Leitung von Peter Dahm Saxophon, Bettina Bexte Klarinette und Florian Fock Cello. Am Freitag, den 30. aus heiterem Himmel, Lesung von und mit Jugendlichen im Rahmen der Jungen Globale Festival für grenzüberschreitende Literatur. Beginn 16 Uhr, der Eintritt ist frei. Und dann das angesprochene Konzert am Donnerstag, den 5. November in der Reihe New and Used, die Cusimanten. Das ist ein Trio, das Susanne Paul ins Leben gerufen hat und besteht aus Tamara Lukascheva Gesang, Susanne Paul Cello und Gesang und Marie-Therese Hertel Viola und Gesang. Ja, und dieses Konzert werden wir hier live im Radio übertragen, nämlich in der Zeit zwischen 20 und 21 Uhr. Aufgrund der aktuellen Corona-Verordnung und der Hygienevorschriften haben wir natürlich nur eine begrenzte Anzahl von Plätzen. Deswegen empfehlen wir hier auf jeden Fall, Karten zu reservieren. Sie können das tun unter der Adresse büro@westend-bremen.de, Büro natürlich mit UE, oder Sie rufen hier an 0421 und dann die 616-0455. Alle Veranstaltungen können Sie auch nochmal nachlesen auf unserer Homepage, die lautet westend-bremen.de. Vielen Dank fürs Zuhören. Und nun ganz zum Schluss noch ein Musikstück, wie bereits angekündigt. Wir hören Basics of Birds, eine Komposition von Susanne Paul, eingespielt im Oktober 2017 mit ihrem Move String Quartet. Vielen Dank fürs Zuhören. Sendeverantwortlich verabschiedet sich Windy Jakob.